Liebe Familie, möchte ich mal sagen, Freunde, Bekannte, lieber Martin, liebe Gäste, liebe Gemeinde, heute erleben wir einen Festgottesdienst. Hat schon festlich begonnen und wird sich steigern. Und das ganz Besondere ist, dass wir Gott auch eingeladen haben, an diesem Fest teilzunehmen, auch wenn wir ihn nicht sehen. So sieht er uns und wird auch hier sein. Wir haben darum gebeten. Und es ist mein ganz großer Wunsch, dass Gott uns auch heute anspricht. So richtig uns im Herzen berührt. Bei uns anklopft, bei jedem von uns. Uns zeigt, wo wir stehen in unserer Beziehung zu ihm. Seine Stimme hören. Wir werden ja heute eine Taufe, eine urchristliche Taufe erleben. Eine Taufe, wie wir sie auch in der Bibel vorfinden. Und ich möchte mit uns heute eine biblische Taufgeschichte lesen und darüber zu Anfang nachdenken. Und dann werden wir es auch in der Realität, in der Wirklichkeit hier heute sehen und erfahren. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, die Apostelgeschichte aufzuschlagen. Apostelgeschichte 8. Und ich möchte ab Vers 26 lesen. Eine Taufe vor 2000 Jahren. Und eine Taufe heute. Ganz, ganz viele Parallelen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Da heißt es, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Was für eine Geschichte! Kein Märchen! Eine wahre Geschichte, eine wahre Begebenheit, die uns hier in der Bibel im Neuen Testament wiedergegeben wird. Ich möchte diese Geschichte mal mit einer eigenen Überschrift betiteln. Ich habe es so für mich genannt, eine geführte Begegnung. Eine von Gott gelenkte Begegnung, sodass zwei Menschen sich kennenlernen und etwas ganz Großes geschieht. Also keine zufällige Begegnung. Und jetzt schauen wir das mal ein bisschen näher an, was hier beschrieben wird. Also es fing ja an in Vers 26, da lesen wir von einem Engel des Herrn und der spricht zum Philippus. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Also ein Engel, wird ja nicht näher beschrieben, wie der erscheint, ob er da eine Lichtgestalt war oder wie auch immer, in menschlicher Gestalt. Der ist auf einmal da und er spricht und dieser Philippus hört eine klare Stimme und dieser Engel sagt, ja, also steh jetzt auf. Vielleicht hat er sich irgendwo hingesetzt, ausgeruht, dieser Mann, dieser Philippus. Und dann sagt der Engel zu ihm, begib dich jetzt nach Süden auf eine ganz bestimmte Straße, die nach Gaza hinabführt, also da sollst du jetzt hingehen. Los, beeil dich. Auf, bewege dich. Ja, ein Engel spricht hier einen Menschen an und der soll eine Reise unternehmen. Wusste noch nicht mal, wo es hingeht und wo er da ankommt. Schon ungewöhnlich. Ich habe mich gefragt, gibt es das heute auch noch? Gibt es überhaupt Engel? Gibt es Engel? Erscheinen die auch noch? Kann Gott solche Wunder auch noch tun? Ich möchte mal eine ganz kurze wahre Erfahrung hier wiedergeben. Aus einem Buch habe ich zu Hause, wen es interessiert, den kann ich es mal zeigen. Da hat man solche Erfahrungen mal gesammelt, wahre Erfahrungen. Folgendes ist passiert. Eine Frau gibt wieder, sie ist beim Arzt und der Arzt stellt fest, ja, sie hat da Schmerzen in der Brust, sie sollte sich unbedingt röntgen lassen, eine Mammographie sich ihr unterziehen. Das macht sie auch und man stellt einen Knoten fest bei ihr. Und ja, sie soll umgehend operiert werden. Und jetzt lese ich euch das mal vor. Der Tag der Operation war da. Während sie mich vorbereiteten, betete ich. Nach der Operation wurde ich in den Aufwachraum gebracht. Ich schlief, bis jemand meinen großen Zeh berührte und ihn leicht drückte. Ich wachte auf und sah eine weiße Gestalt am Fußende des Bettes stehen. Sie sagte, der Knoten sei gutartig und es werde keine Probleme geben. Ich schlief weiter, bis eine Schwester mich weckte. Ich machte die Augen auf, lächelte sie an und sagte, ist das nicht wunderbar? Der Knoten war gutartig. Woher wollen Sie das wissen? Fragte sie. Ich erklärte ihr, der Arzt sei vorbeigekommen und habe es ihr mir mitgeteilt. Das ist unmöglich, sagte die Krankenschwester. Nach der Operation ging diese Person dann auch zu einem anderen Patienten. 9 Tage später musste ich mich wieder bei Dr. Rosenberg vorstellen. Nun, Yvonne, der Knoten war nicht bösartig, sagte der Arzt. Ich antwortete, das wisse ich bereits. Er selbst habe es mir doch im Aufwachraum am Tag der Operation mitgeteilt. Er sah mich etwas ratlos an und versicherte mir, er sei nach der Operation nicht bei mir gewesen. Ich müsse mich irren. Da wusste ich es ganz genau, es war mein Schutzengel gewesen, der mir erschienen ist. Also kein Arzt, sondern eine Person mit einer weißen Ausstrahlung. Ja, das gibt es wirklich. Also Gott kann das tun. Gott kann durch einen Engel einem Menschen eine Botschaft geben, ihm etwas sagen. Natürlich hat Gott auch andere Wege. Gott hat viele Wege. Wichtig ist, dass wir dafür offen sind. Nun, was haben wir hier gelesen? Also dieser Philippus bekommt den Auftrag, begib dich nach Süden, nach Jerusalem. Und er steht auch auf, er zweifelt nicht, er geht los. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgeschaut. Mich hat mal interessiert, was das wohl für eine Entfernung gewesen ist. Das waren ungefähr 60 Kilometer. Also wie gesagt, er bekommt den Auftrag, geht dahin und ist 60 Kilometer unterwegs. Wahrscheinlich hat er das nicht in einer halben Stunde geschafft, vielleicht 1-2 Tage. Und damals, und dieses Gebiet dort, trocken, öde, kein schnelles Auto, kein Bus, kein Taxi, alles zu Fuß. Ja, jetzt passiert Folgendes. Wir haben das in Vers 27 gelesen und er stand auf und ging hin. Und dann sieht er dort und kommt dort mit einem Mann zusammen aus Äthiopien. Das heißt hier ein Kämmerer, also ein Finanzbeamter. Und dieser Mann, der war auch in Jerusalem gewesen und zog wieder nach Hause. Und wie gesagt, der war auch schon lange unterwegs. Der war ungefähr 1500 Kilometer nach Jerusalem gereist, um dort anzubeten, Gott anzubeten. Und jetzt war er wieder auf der Rückreise. Wieder 1500 Kilometer. Ja, jetzt passiert Folgendes. Dieser Finanzbeamte, wir haben es hier gelesen, der liest im Alten Testament. Das Alte Testament hat wahrscheinlich eine Schriftrolle vom Buch Jesaja gehabt. Und wir haben hier vernommen, er liest das und versteht das nicht. Naja, das kann man schon verstehen. Manches ist ja auch nicht einfach im Alten Testament. Ich mache hier mal so einen Doppelpunkt erstmal. Da schickt Gott also einen Menschen zum anderen Menschen, der ihm helfen wird. Also Gott führt hier Menschen zusammen. Das kann Gott heute auch machen. Gott kann Menschen heute auch zusammenführen. Es ist Gottes Plan, ist auch ein Thema in der Bibel, sogar den Mann und die Frau, die zueinander passen, zusammenzuführen für ihr ganzes Leben. Sehr interessant. Auch andere Menschen. Das hat Gott immer wieder getan. Und Gott spricht dann durch den einen zum anderen. Wie spricht Gott denn heute? Vielleicht spricht er durch den Ehepartner zu dir. Du glaubst nicht an Gott, er glaubt, du machst dir Gedanken, naja, vielleicht muss ich mich ja doch mal mit der Bibel beschäftigen. Dann empfehle ich dir einfach, die Bibel mal zur Hand zu nehmen. Gott kann auch durch einen Gottesdienst zu uns sprechen. Durch einen Bibeltext, den ich in der Bibel lese, oder einen Bibeltext vielleicht auf einer großen Plakatwand, wie auch immer. Gott möchte uns immer erreichen. Er will den Kontakt aufnehmen und er tut das meistens durch Menschen, die ihn kennen, und sie sprechen andere Menschen an. Das ist so ein Schneeballsystem. Ja, zu diesem Finanzbeamten. Also er war hier auf seinem Wagen, auf der Rückreise, und er liest den Propheten Jesaja. Und wie gesagt, er versteht das nicht. Ist ja auch eine eigenartige Textstelle dort. Er liest da etwas von einem Lamm, das lässt sich so schlachten und begehrt da gar nicht gegen auf. Er liest im Alten Testament und versteht es nicht. Ich glaube, das ergeht heute sehr vielen Menschen so. Vielleicht ergeht es dir manchmal auch so. Du liest in der Bibel und verstehst es nicht. Und dann sind da überhaupt so Fragen, wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt. Soll ich das überhaupt glauben, was da im Alten Testament steht oder im Neuen Testament steht? Wie ist das mit dem Schöpfungsbericht? Ja, hat es so stattgefunden? Das sind Fragen. Oder ist alles aus einer kleinen Zelle entstanden? Fragen über Fragen. Oder wenn der Mensch stirbt, ja, geht er da sofort in den Himmel oder woanders hin? Was sagt uns Gottes Wort? Der eine sieht es so, der andere so. Ich verstehe es sehr wohl, dass viele Menschen da verwirrt sind heute. Sie sagen, ja, eine Bibel und so viele Kirchen, da stimmt doch etwas nicht. Es ist so wichtig, ja, das doch richtig zu verstehen. Aber wie ist das möglich? Und hier in unserer Geschichte, in dieser wahren Geschichte, da sagt Gott dann durch den Heiligen Geist zu Philippus, du hörst den doch da hinten lesen, ja, da vorne. Sprich ihn an, geh dahin, frag ihn. Und dieser Finanzbeamte, ja, der merkt auch, da geht so einer neben ihm, wundert sich auch, warum läuft er dann neben mir her? Und jetzt wird er angesprochen. Verstehst du das oder verstehen Sie das? Und ja, was Sie da lesen, ich höre Sie da immer lesen. Er sagt, nein, nein. Und dann kommt das Angebot jetzt. Ich könnte Ihnen helfen. Ich habe mich damit auch beschäftigt. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, und dieser Finanzbeamte ist ein sehr offener Mensch. Er hat Vertrauen. Natürlich, setzen Sie sich hier zu mir. Oder vielleicht hat er ihn auch geduzt. Wissen wir ja nicht, du oder sie. Das ist heute unsere unterschiedliche Anrede. In der Bibel wird uns das nicht näher erklärt. Ja, was hat er gelesen hier? Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil oder sein Gericht aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen beschreiben? Und dann wird sein Leben noch von der Erde weggenommen. Wenn man das mal genau untersucht, diese Textstelle im Alten Testament, dann ist das eine Prophezeiung auf Jesus. Eine Vorhersage auf Jesus. Und der Prophet Jesaja, der lebte 700 Jahre vor Christus und wies schon in dieser Prophezeiung auf Jesus hin, wie Jesus sich verhalten würde. Und zwar, das ist sehr interessant, als Jesus gefangen genommen wurde und man ihn abführte und man ihn auch kreuzigen wollte, wie hat Jesus sich verhalten? Hat er sich dagegen gewehrt? Versuchte er wegzulaufen? Hat er nach irgendeinem Anwalt gerufen? Hat er gekämpft, sich befreit? Überhaupt nicht. Er ließ das alles über sich ergehen. Schon im Alten Testament angekündigt. Er tat seinen Mund nicht auf. Jesus leistete keinen Widerstand, als man ihn verhaftete, als man ihn verurteilte, obwohl er unschuldig war. Und sein Gerichtsverfahren, ja, das wurde auch aufgehoben. Da hat man kurz einen Prozess mit Jesus gemacht damals. Angehört, da waren einige, die haben gesagt, ja, der muss hier weg und der bringt Unruhe. Gar kein richtiges, faires Verfahren gewesen. Schrecklich. Und dann wurde Jesus verurteilt. Dann schleppte man ihn nach Golgatha. Da ist er gestorben. Ja, sein Leben wurde ihm eigentlich gewaltsam genommen. Schon angekündigt hier, Jahrhunderte vorher. Da stellt man sich doch die Frage, warum hat Jesus das über sich ergehen lassen? Ich möchte ein Wort aus dem Neuen Testament zitieren, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 2. Warum kam Jesus auf diese Welt, tat so viel Gutes und ließ sich am Schluss noch umbringen? Warum eigentlich? Ist doch eigenartig. Epheserbrief, Kapitel 5. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Also das Wort Gottes sagt hier, Jesus hat uns geliebt und hat sich für uns hingegeben. Er hat das für uns getan, mit einem ganz bestimmten Zweck. Er hat sich geopfert. Das ist ein großes Opfer gewesen. Wir werden das nachher noch tiefer verstehen. Was für ein Opfer? Welche Bedeutung hat das? Ist das alles? Ich lese aus Hebräer Kapitel 9, Vers 28. Da wird das noch ein bisschen näher erklärt. Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 28. Da steht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, das wird es auch erklärt, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Also Jesus kam auf diese Welt und hat unser Versagen auf sich genommen, weil die Bibel sagt im Grunde, wenn wir vor Gott sündigen, dann müssen wir als Folge sterben. Das ist die Strafe für die Sünde. Dadurch, dass die ersten Menschen sündigten, wir auch gesündigt haben, ist der Tod in diese Welt gekommen. Das hat Gott auch gesehen. Und Jesus, als er auf diese Welt kam, vor 2000 Jahren, er hat nicht gesündigt. Und Gott hat es auf eine, muss man sagen, für uns unerklärbare Art und Weise, all unser Versagen, aller Menschen auf ihn gelegt. Und dann wurde er für uns alle bestraft am Kreuz. Das ist das Große, was Jesus vollbracht hat. Er hat unsere Schuld und unser Versagen auf sich genommen. Von allen Menschen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und hat das aus Liebe getan, freiwillig. Er war unschuldig, hat das aber freiwillig getan, weil er uns, das Wort Gottes sagt es hier, liebt. Es ist verständlich. Jesus hat uns Menschen ja auch geschaffen. Und er kann es im Grunde nicht ansehen, dass wir Menschen letztlich von ihm weglaufen und, ja, möchte ich mal sagen, in unser Verderben rennen. Und so hat er sich eingebracht, damit wir letztlich nicht für immer tot sein müssen, sondern wieder nach Hause kommen können. Das ist unsere Chance, ihm zu vertrauen, unsere Sünden ihm zu übergeben. Und er hat auch versprochen, er wird wiederkommen. Wir fragen uns vielleicht jetzt, was hat das mit der Taufe zu tun? Nun, wenn wir die Geschichte in der Apostelgeschichte weiterlesen, dieser Philippus hat das für sich erkannt. Dort, dann hat er die Entscheidung getroffen, ich lasse Taufe für mich. Ich möchte das auch ein bisschen erklären. Die Taufe und der Glaube, was ist das eigentlich? Was soll das eigentlich? Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 15, sagte Jesus Folgendes. Markus 16, Vers 15. Markus, Kapitel 16, Vers 15. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen, also diese gute Nachricht, dass ich zu euch gekommen bin und dass es einen Ausweg gibt von der Sünde und dass es auch ein ewiges Leben gibt. Und wer da glaubt und getauft wird, heißt es hier, der wird selig werden, der wird also gerettet werden, der wird sozusagen wieder zu Gott zurück dürfen, der wird einmal wieder mit Gott zusammen sein. Dieses Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus, die wir im ganzen Neuen Testament vorfinden. Die Möglichkeit, aus dem Dilemma der Sünde und des Leids rauszukommen, mit Gottes Hilfe und einmal bei ihm zu sein. Und dieses Evangelium, das haben wir heute jetzt auch gehört, in dieser Predigt mal kurz zusammengefasst, noch ausführlicher im Neuen Testament. Ich möchte das so auf den Punkt bringen. Jesus kam auf unsere Welt vor 2000 Jahren, er wurde geboren als kleines Kind, als Gott des Himmels hat er sich erniedrigt, kam hierher. Er lebte hier ein Leben im Einklang mit Gott, für uns ganz vorbildhaft. Dann hat er unsere Sünde auf sich genommen, die wurde auf ihn übertragen. Aus diesem Grund ließ er sich dann kreuzigen und ließ sich sozusagen bestrafen für unsere Sünden am Kreuz, stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Und wenn ich jetzt, und das ist ganz einfach, das ist eigentlich die Einladung Gottes an uns alle, wenn ich jetzt sozusagen meine Sünde und Schuld Gott bekenne, im Gebet, ihm das sage, Herr, ja, jetzt erkenne ich, du bist ja der große Gott, ich habe das und das verkehrt gemacht Und die 10 Gebote, das habe ich auch alles in den Wind geschlagen. Wenn ich das ehrlich bekenne vor Gott und um Vergebung bitte, wird mir vergeben und es wird mir nicht angerechnet werden. Es wurde Jesus schon damals angerechnet. Er hat das freiwillig, möchte ich sagen, auf sein Konto genommen. Und dadurch bin ich frei von meiner Schuld. Und wenn ich ihm dann vertraue, und wie das Wort Jesu dann sagt, wer dann glaubt und getauft wird, was wir heute sehen werden, wer das nach außen dann bekennt, ich glaube an Jesus, da sagt die Heilige Schrift, der wird dann gerettet werden. Das heißt, die Taufe ist sozusagen die Garantie und schon der Ausblick, wenn Jesus wiederkommen wird, dass ich dann mit zu den Geretteten, zu den Auserwählten gehören darf. Steht das so im Neuen Testament? Ja. Das steht in jeder Bibel so drin. Ich lese Matthäus 13, Abvers 25. Da heißt es, also bevor Jesus wiederkommt, heißt es hier, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Der Tag der Wiederkunft Jesu. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten, die wahrhaft Gläubigen, versammeln von den vier Winden. Und er wird sie mitnehmen in den Himmel, so sagt es das Neue Testament. Und dann wird Jesus diese Welt ganz neu schaffen. Und seine Anhänger, die wahren Gläubigen aus allen Kirchen und wo immer sie herkommen, die Jesus nachgefolgt sind, die das von Herzen geglaubt haben, sie werden dann wieder wie die ersten Menschen auf dieser neu gemachten Welt wohnen. Und dann wird all das Leid zu Ende sein, das wir heute erleben. Das ist die große Hoffnung. Wir warten auf diesen großen Tag der Wiederkunft Jesu. Und wir haben das auch in unserem Namen drin. Wir nennen uns 7. Tags Adventisten. Advent heißt Ankunft. Wir schauen nicht nur zurück auf die erste Ankunft Jesu, sondern auf die zweite Ankunft Jesu. Und warten auf diesen Tag. Und der wird bald eintreffen. Das ist vorhergesagt. Ja, und die Taufe? Wie wird getauft? Wir werden das nachher sehen. Der Täufling bekommt nicht nur ein paar Tropfen auf den Kopf, sondern er wird so ins Wasser hineingelegt und kommt wieder hervor. Und das besagt vom Neuen Testament her, dass der Mensch sozusagen sein Leben bis dahin beerdigt. Und wenn er aus dem Wasser herauskommt, er hat sich dafür entschieden, er möchte jetzt ein neues Leben führen mit Jesus. Das alte Leben soll der Vergangenheit angehören. Das heißt, wir erleben heute eine Beerdigung. Martin, du wirst heute beerdigt. Aber du wirst auferstehen. Das ist die schönste Beerdigung. Das Leben ohne Gott und der Sünde, das abzulassen, das soll abgestorben sein, und schließe einen Bund mit Jesus und komme aus dem Wasser hervor. Und ja, das Neue Testament sagt sogar, wenn wir das tun, haben wir auch die Hoffnung auf die Auferstehung. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er ja auch verstorbene Gläubige auferwecken. Deshalb ist es so wichtig, zu glauben, wie die Schrift es sagt, und sich taufen zu lassen, wie Gottes Wort es sagt. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Amen.